So, wir haben Familiengottesdienst. Das fordert die Beteiligten, das fordert auch den Verkündiger. Denn hier sitzt ihr drin als Kinder von 6 Jahren bis 86. Und alle haben irgendwie die Erwartungshaltung. Ich möchte heute Morgen etwas aus diesem Gottesdienst mitnehmen. Und diese Range, oh, das geht hier hin und her, die muss man irgendwo abdecken. Das sage ich schon mal als Disclaimer, aber ich versuche euch Kinder mit einzubinden. Also ich bräuchte auf jeden Fall jetzt mal ein Kind, das mir nachher hilft, das Mikrofon zu manchen zu tragen. Wer mag das denn mal machen? Gibt es da jemanden? Magst du mal herkommen? Dann nimmst du das mal und wenn jemand was sagt, dann kannst du da mal richtig hinrennen, ja? Es gibt, du kannst dich wieder auf deinen Platz setzen, weil die Leute sind ja unten und die können ja unten was sagen, weil das so hin und her geht hier. Wo ist das andere Mikrofon eigentlich geblieben? Magst du mir das mal geben? Dann schalte ich mal die hier aus, sonst denkt ihr immer, warum ist so viel Wind hier? Ja, das machen wir dann mal so. So, hört man mich trotzdem? Ja, wobei, das ist immer ungewohnt, wenn ich Prediger sehe, die mit dem Mikrofon durch die Gegend laufen, dann sage ich immer, warum nehmen die kein Headset? Haben sie beide Hände frei? Jetzt habe ich selber eins in der Hand. Gut, also beginnen wir. Welches Fest feiern wir denn heute? Wer mag dazu mal was sagen? Ihr dürft übrigens die erste Folie schon mal anpinnen, genau. Das ist zwar nicht so toll wie hier vorne, also danke für den, der es gemacht hat oder die, aber ich habe gedacht, aus dem Internet finde ich auch noch mal ein Bild. Also, welches Fest feiern wir heute? Erntedankfest. Genau, ich sag dir, wenn die Leute was sagen, intensiver sagen, dann sage ich dir, dass du dann dahin laufen kannst, ja? Also, das haben wir gehört, Erntedankfest. Ich bin da auch schon drauf gekommen, dass wir Erntedankfest feiern. Deswegen habe ich das eingegeben in ein Bibelprogramm. Das seht ihr hier vorne. Ich habe einfach Erntedank eingegeben und wollte sehen, wo in der Bibel überall Erntedank steht. Wenn wir dieses Fest feiern, muss es da drin stehen. Und dann habe ich auf den Return-Button gedrückt und jetzt kommt die nächste Folie. Und da stand keine Bibelstelle gefunden. Das heißt, Erntedank steht gar nicht in der Bibel. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum feiern wir denn ein Fest, das überhaupt nicht in der Bibel steht? Und jetzt seid ihr dran. Warum feiern wir ein Fest, das nicht in der Bibel steht? Und jetzt kommt er gleich mit dem Mikrofon zu euch, wenn ihr euch kurz meldet und sagt, ich sag was dazu. Ja, der Timon, gehst du mal zum Timon, kurz?
Also in den Mosebüchern, da wird mal beschrieben, dass man die Erstlinge bringt. Gut, wir machen das am Schluss der Ernte, die haben das dann scheinbar gleich am Anfang gemacht, aber das geht schon in diese Richtung.
Der ist gut, der Timon. Also er geht nämlich darauf ein, es gibt einen Fehler, den machen viele Leute beim Bibellesen. Sie suchen irgendein Wort und wenn dieses Wort nicht in der Bibel steht, dann sagen sie, das steht auch nicht in der Bibel, aber das stimmt nicht. Also es muss nicht immer das Wort da drin stehen, sondern die Sache muss drin stehen. Und es stimmt, was du gesagt hast, dass man zum Beispiel an Pfingsten die ersten Weizenähren gebracht hat. Also das heißt, man hat nicht am Ende der Ernte das Erntedankfest gefeiert, sondern vor der Ernte hat man schon mal in guter Zuversicht das Erntedankfest gefeiert. Das war ein Erntedankfest. Es gab noch ein zweites Erntedankfest in Israel und das war das Laubhüttenfest. Also das war dann die Weinernte, nicht die Weizenernte. Und bei der Weinernte hat man sich auch darüber gefreut und gesagt, ja, Gott hat uns versorgt. Also es gibt durchaus das Erntedankfest und das sind ja zwei Feste, von denen Gott gesagt hat, die sollt ihr feiern. Also wir feiern heute Erntedankfest, weil Gott es gesagt hat. Das dürfen wir schon mal ganz am Anfang feststellen, das ist auch der wichtigste Grund. Aber woran können wir noch denken beim Erntedankfest? Wer mag sich da mal kurz melden? Woran denken wir noch? Also wir feiern es, weil Gott es gesagt hat. Jetzt darfst du mal auf die ganz andere Seite zum Andi. Ja, er ist der Mikrofonrenner.
Dankeschön. Ja, weil etwas gewachsen ist an Obst und Gemüse und wir uns daran freuen können.
Genau, wir können uns daran freuen, was hier alles gewachsen ist. Vielleicht blendest du mal die nächste Folie ein. Da seht ihr so einen Flaschenuntersetzer. Den habe ich sogar in meiner Bibel, genau. Und auf diesem Flaschenuntersetzer steht ein Bibeltext drauf. Hier ist der, den seht ihr dort vergrößert. Der uns auch daran erinnert, genau auf das eingeht, was der Andi eben gesagt hat. Da heißt es, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Also daran denken wir heute auch. Und der Psalm geht noch weiter. Ihr seht, ich habe dann darauf geschrieben, wohl dem, der auf ihn traut. Also das ist die Aussage dieses Bibeltextes. Die Elberfelder Bibel, aus der ich lese, die übersetzt es nochmal anders. Da heißt es, glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. Aber ich greife ausnahmsweise mal zur Luther-Übersetzung heute Morgen. Also wir feiern Erntedank, um zu schmecken, der Herr ist freundlich. Und um zu sehen, der Herr ist freundlich und ihm deshalb auch zu vertrauen. Das ist ein Vers, den man so schnell liest. Eine Predigt ist ja dafür da, bei Versen auch mal ein bisschen stehen zu bleiben. Und dann über Verse nachzudenken. Also es geht mir zunächst einmal ums Schmecken. Ihr seht hier schon die drei Punkte. Das ist so ein typischer Predigerblick. Ja, also es geht um Schmecken, es geht um Sehen und es geht um Trauen. Das werden die drei Punkte sein. Es geht zunächst einmal um Schmecken. Wir schmecken, der Herr ist freundlich. Das ist natürlich eine spannende Frage. Wie kann ich denn schmecken, der Herr ist freundlich? Gott hat uns als Verbrenner geschaffen. Das heißt, wir verbrennen als Menschen Energie. Und jetzt dürft ihr Kinder mir mal sagen, woher kommt denn die Energie, die wir verbrennen? Wo kommt es her? Also, dass du dich bewegen kannst und da oben haben wir leider keinen Zugriff. Du musst mal einfach runterrufen, dann hören wir es. Durch Essen. Genau. Durch Lebensmittel kommt Energie. Jetzt kommen natürlich diejenigen, die schon ein bisschen länger in der Schule sind. Wie wird denn Energie gemessen? Also Länge messe ich durch Meter, durch Zentimeter. Wie messe ich Energie? Ja? Ja, du? Wow! Joule, genau. Also Kilojoule. Ich weiß also, wie viel Kilojoule jedes Nahrungsmittel hier hat. Das kann ich nachlesen. Ich habe es bei einer Banane nachgelesen, die hat so ungefähr 400 Kilojoule. Also wenn ich etwas tue, was 400 Kilojoule braucht, dann muss ich eine Banane essen, damit ich es tun kann. Also so übersetzt. Da geht es uns Menschen nicht viel anders als den Handys. Ihr habt alle ein Handy wahrscheinlich. Ja? Was muss ich mit dem Handy immer wieder mal machen? Laden, genau. Ihr wisst es, Akku leer. Ja, also das ist so immer der Spruch, der Akku braucht, das Handy braucht wieder Energie. Bei Menschen ist es ähnlich. Ist doch spannend, dass Gott uns so gemacht hat, dass wir unseren Akku immer wieder aufladen müssen. Das hätte Gott auch anders machen können. Das geht auch anders. Also ihr wisst ja, Solarenergie ist voll im Trend. Gott hätte uns auch so schaffen können, dass wir uns von der Sonne bescheinen lassen und schon sind wir aufgeladen. Also da hätten wir jede Menge Zeit gespart. Wir bräuchten gar nicht zu essen. Und wir hätten jede Menge Gemeinschaft verloren, weil das gerade oft auch beim Essen passiert. Also unsere Energie kommt nicht von der Sonne. Ihr habt es da oben ganz richtig gesagt. Unsere Energie kommt hier aus den Nahrungsmitteln. Und deswegen feiern wir Erntedank, weil Gott uns mit Energie versorgt hat. Jeden Tag. letztes Jahr. Und deswegen sagen wir Gott ein ganz, ganz großes Danke. Das machen wir uns bewusst, weil wir uns dann nicht in die Reihe reihen wollen, von der Jonathan geredet hat, dass man einfach motzt, die Gurke hat keine EU-Norm oder sowas in der Richtung, sondern danke Herr, dass du das geschenkt hast. Dass Gott uns Lebensmittel gibt und wir abhängig sind von dieser Energie, macht uns aber auch abhängig von Gott. Wir müssen immer wieder essen. Immer wieder. Du hast es gestern gemacht, du machst es heute und ich sag dir, du wirst es morgen machen. Ja, also du wirst essen. Und der Jesus lehrt in seinem ganz bekannten Gebet im Vater unser mal und sagt, unser tägliches Brot gib uns heute. Also das, was wir täglich brauchen, wir müssen täglich Energie aufnehmen. Also wenn ich diesen Vers, der da steht, übersetze, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wenn ich das mal für euch als Jugendliche übersetze, dann heißt es, wenn du deinen Big Mac runterschluckst, dann sollst du daran denken, Gott ist freundlich zu mir. Eigentlich steht da gut. Also wenn du diesen Text liest im Original, in der Originalsprache, dann steht da Tov. Wenn du in Israel mal unterwegs bist, Boker Tov hörst du morgens. Guten Morgen, es ist gut. Gott ist gut. Luther übersetzt, Gott ist freundlich. Jetzt kommt eine ganz spannende Frage. Das ist immer die Gefahr. An Feiertagen, man liest dann so Bibelverse und man bekommt ein gutes Gefühl. Aber manchmal ist das Leben auch ein bisschen anders. Ist Gott auch gut, wenn es mir schlecht geht? Was meint ihr? Wer mag sich melden und du bringst das Mikrofon dahin? Ist Gott gut, wie dieser Vers es sagt, wenn es mir schlecht geht? Ja, magst du mal dort hinlaufen?
Also ich sage ja, weil Gott nutzt diesen Moment, um ja, persönlich zu wachsen und auch dementsprechend eine dankbare Haltung mehr einzunehmen. Mhm.
Danke, also ich würde es auch sagen, ja, bin ich ganz bei dir, dass Gott gut ist, wenn es mir schlecht geht. Der Augenblick, in dem ich stehe, und das muss ich aushalten, das ist nicht so einfach. Ändert aber nichts daran, dass Gott wirklich gut ist und dass er einen guten Plan hat. Wir haben gestern hier gesessen mit noch mehr viel Leuten als heute Morgen. Wir haben uns den Film angeschaut von Philipp Mickenbecker. Sehr jung, eine Krebsdiagnose und du fragst dich, ist Gott gut? Wenn er das zulässt, in dem Film konnte man dann sehen, wie er stirbt. Anfang 20. Aber Gott hat das Leben von Philipp benutzt, damit Menschen, die ihre Hoffnung nicht in Gott hatten, die gesehen haben, was er für eine Hoffnung hat, hoffentlich sagen, ich will diese Hoffnung, die dieser junge Mann hatte, auch haben. Und manchmal fällt es uns ganz schwer, das zu glauben, dass Gott gut ist, wenn es mir gerade schlecht geht. Aber das liegt nicht daran, dass Gott schlecht ist, sondern es liegt daran, dass mein Horizont so eingeschränkt ist. Wir sind noch nirgendwo anders als auf dieser Erde gewesen. Du bist noch nirgendwo anders als in deinem Leben gewesen. Du hast sie noch nie von außen gesehen. Du siehst es immer nur von deiner Perspektive. Und bei allem, was du erlebst, bist du dabei. Und deswegen fällt es uns so schwer, manchmal zu glauben, Gott ist gut. Weißt du, für Gott ist unsere Lebenszeit gar nicht so entscheidend. Die ist sehr kurz. Gott plant was viel Größeres mit uns und ihm ist es nicht so wichtig, wie es mir äußerlich geht, auch wenn wir heute Morgen daran denken und sagen, super, Vater im Himmel, dass du mich versorgt hast. Es geht ihm vielmehr darum, wie geht es mir innerlich, dass ich eine tiefe Beziehung zu Gott habe, auch wenn es Schwierigkeiten in meinem Alltag gibt. Das darf ich mitnehmen, wenn es dort heißt, schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Wir schauen uns mal das nächste Bild an. Wir sind ja froh darum, dass Gott uns wirklich versorgt hat. Aber viele Menschen auf dieser Welt, und das sind nicht nur wenige, das sind wirklich viele, die können das nicht so fröhlich sagen, wie wir das sagen. Die essen jeden Tag eine Schüssel Reis. Und wir sind schon ärgerlich, wenn es zweimal in der Woche Kartoffeln gibt. Also Nudeln können jeden Tag sein vielleicht, ja. Es gab ein Plakat, da stand dann, ihr seht es hier, weniger ist leer. Also wenn es noch weniger ist, dann werde ich nicht mehr satt. Und auf der nächsten Folie sehen wir den sogenannten Welthungerindex. Da gibt es verschiedene Länder, verschiedene Stufen, könnt ihr euch mit beschäftigen. Auf jeden Fall ist es so, dass jeder achte Mensch auf dieser Erde zu wenig zu essen hat. Also wenn man es mal durchzählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dann hättest du als Kind zu wenig zu essen. Und dann würde man die nächsten 8 zählen. Also das sind wirklich nicht wenige Leute. Und dann seht ihr aber auch die grauen Länder. Bei diesen grauen Ländern stirbt niemand, weil er nicht zu essen hat. In den anderen Ländern, die auf dem oberen Level des Welthungerindex stehen, schon stirbt man, weil man nichts zu essen hat. Einige Leute. In den grauen Ländern stirbt niemand wegen Hunger. Und zum Glück wohnen wir da. Wir wohnen in diesen grauen Ländern. So, jetzt kommt eine schwierige Frage bei dem nächsten Bild. Vielleicht an die Kinder. Was sind denn das für Kisten? Wer hat eine Ahnung? Also es werden nicht nur leichte Fragen gestellt. Bei Jule war es schon schwieriger. Was sind das für Kisten? Ja, kommst du mal hier rüber? Gib Gas einfach. Davon, ja.
Foodsharing-Kisten, oder?
Ah, das sind Foodsharing-Kisten, aber eigentlich sind es keine Foodsharing-Kisten. Es sind Kisten, in die Lebensmittel gepackt werden. Und zwar Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden, weil sie entweder nicht gut aussehen oder ihr MHD überschritten ist. Was ist das? MHD? Die Erwachsenen dürfen dazwischen rufen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. Die anderen Länder nennen das Best Before. Also das heißt, du kannst es immer noch essen. Ich sage euch nicht, welche Joghurts ich gegessen habe, wie lange das schon abgelaufen war. Und die waren gut, die waren gut. Ihr seht, dass diese Kisten mir bis an die Schulter reichen. Manchmal stehen da auch zwei so Stapel, die werden dann aussortiert. Was meint ihr? Das ist eine Ratefrage. Wie lange braucht ein Supermarkt, bis er so viele Kisten aufgestapelt hat, dass sie mir an die Schulter reichen? Eine Woche, ein Monat, was denkt ihr? Einen Tag. Da hat jemand Ahnung. Einen Tag. Das ist das, was weggeworfen wird an einem Tag in einem Supermarkt. In dem Supermarkt, in dem ich hier stehe, ich verrate euch nicht, wo das ist, da macht der Besitzer das natürlich richtig cool, dass er sagt, ihr dürft kommen und ihr dürft als Organisation diese Kisten mitnehmen und ihr dürft sie dann verteilen. Das ist natürlich cool. Aber stimmt, ein Tag braucht man, um diese Kisten aufzustapeln. Damit ihr vielleicht mal einen Begriff habt, was wir in einem Jahr wegwerfen. Ihr kennt so große LKWs, so 40 Tonner, riesen LKWs. Wenn da solche Kisten reingestapelt werden würden, oder kriegst du viele rein, bis so ein LKW voll ist. Und was man in einem Jahr wegwirft, dann würde der letzte LKW, der würde in Stuttgart auf dem Schlossplatz stehen. Ja, da würde er stehen. Und der erste LKW von diesem Stau, einer nach dem anderen, nur 40 Tonner LKWs, der würde so ungefähr, so habe ich es ausgerechnet, vor der Klagemauer in Jerusalem stehen. Das ist das, was man in einem Jahr in Deutschland wegwirft. Jetzt behaltet es mal im Hinterkopf. In der Schule, wir gehen mal vom Lebensmittelmarkt jetzt in die Schule, da ist es nicht so, schätze ich mal, dass alle Schüler eine 2 bekommen in Mathe, damit keiner unzufrieden ist. Also glaube ich nicht, dass es bei euch so ist. Sondern es gibt Leute, die bekommen eine 2, weil sie gut sind in der Schule. Und die anderen bekommen eine 5, weil sie nicht so gut sind in der Schule. Das war übrigens immer so meine Standardnote in Mathe, ja? Wenn ich mich hier einfach mal oute. Jetzt komme ich mal zu den Lebensmitteln zurück. Wenn wir so viele Lebensmittel haben, dass wir sie massenhaft wegwerfen können, also so viel haben wir, und andere Länder, das haben wir gehört, die haben so wenig, dass sie hungern müssen, dann ist die Frage, wenn wir mal das Prinzip der Schule anwenden, was machen wir besser? Denn wir müssen ja offensichtlich etwas besser machen. Gute Leute bekommen eine 2 in der Schule. Gute Menschen bekommen viel mehr, als sie brauchen. Schlechte nicht. Was machen wir besser? Wer mag dazu mal etwas sagen? So, jetzt darfst du hier rüberkommen. Nachdem du schon mal die 8. warst, darfst du jetzt was sagen.
Wir können die armen Menschen ein bisschen Essen geben.
Ja, aber was machen wir besser, dass wir so viel haben und die anderen so wenig? Was meinst du?
Hab's vergessen.
Das ist eine diplomatische Antwort. Wer mag sagen, was wir besser machen? Ah, ganz hinten zu Anita, glaube ich, oder wer ist es? Glaubst du mal ganz hinten durch, dann siehst du es, ja.
Wir machen nichts besser, es ist Gnade.
Ja, das ist aber eine gute Antwort, Anita. Vielen Dank. Wir machen nichts besser. Gott ist gut und er ist uns gnädig. Und ich habe euch mal einen Merksatz aufgeschrieben, darauf können wir uns gar nichts einbilden, der hier steht, Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient habe. Wir haben es gar nicht verdient, dass wir so viele Lebensmittel bekommen, sondern ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Das ist kein Bibelvers, aber ein grundsätzliches biblisches Prinzip. Und vielleicht können wir das mal miteinander sagen. Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient habe, sondern ich bekomme, was ich nicht verdient habe. Sich das wirklich zu merken. Es ist Gnade, dass wir so versorgt sind. Wir sind nicht besser als andere. Und ich soll eben verstehen, Gottes Großzügigkeit habe ich nicht verdient. Gott ist so großzügig, damit ich an ihn denke. Für die, die in der Bibel unterwegs sind, da gibt es mal diesen Satz, Gottes Güte und seine Gnade leitet oder führt mich zur Buße. Dass ich beeindruckt bin und sage, ich habe es nicht verdient. Und damit komme ich zur zweiten Aussage unseres Textes. Seht, wie freundlich der Herr ist. Schmecket, da waren wir eben. Seht, wo kann ich sehen, dass Gott freundlich ist? An vielen Stellen, aber an was sehe ich das, dass Gott freundlich ist? Ihr merkt, die Fragen werden schwerer. Keiner will was Falsches sagen. Gut, dann sage ich euch, was ich aufgeschrieben habe und ihr wisst dann, ihr habt genau das Gleiche gedacht. Ich entdecke, dass Gott freundlich ist, zum Beispiel, indem ich die Bibel lese und merke, wie freundlich Gott mit Menschen umgegangen ist. Ich denke da an den Propheten Elia. Der hat Hunger. Und Gott benutzt Raben als Lieferservice. Ja, also die kommen da direkt mit GPS vorbei und die bringen dem Elia was zu essen. Gott ist sehr freundlich, du kannst es sehen und Elia konnte es schmecken. Oder die Bibel redet einmal von Josef, der begreift, die Lebensmittel in Ägypten werden knapp und Gott sagt ihm dann, lege Lager an, damit du später Leute versorgen kannst. Und so macht der Josef das. Also Gott ist freundlich, dass er hier vorsorgt. Oder das Volk Israel hat in der Wüste nichts zu essen und Gott lässt Brot vom Himmel regnen. So lesen wir es da. Das heißt dann Manna, Manhu, was ist das? Ist die Frage, ja? Also das ist das Manna, das Gott gibt. Jeder Lebensmittelchemiker wäre hoch interessiert daran, was war da drin. Du brauchst gar keine Nahrungsergänzungsstoffe mehr. So ist es einfach und super. Dir geht's gut. Also Gott gibt Manna. Das ist, was Gott gibt. An diesen Beispielen sehe ich, Gott ist sehr freundlich. Aber ich sehe noch an einem Platz, dass Gott sehr freundlich ist. An einem Platz, den es heute noch gibt. Irgendwo in der Nähe des Damaskustores. Man weiß nicht genau, wo dieser Platz ist. Da hing vor mehr als 2000 Jahren ein Mann am Kreuz. Jesus Christus. Und Gott hat etwas erlebt und er hat etwas da erlebt, was ich hätte erleben sollen. Und vielleicht machst du mal die nächste Folie, die das symbolisieren soll. Er hat Gottes Zorn erlebt. Das kann Gott auch. Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott kann auch zornig sein. Und er ist zornig darüber, wenn ich für mich selber lebe. Wenn ich mir von Gott nichts sagen lassen möchte, obwohl Gott mich gemacht hat, damit ich eben zu seiner Ehre lebe, und wenn ich ohne Gott lebe, wenn er in meinem Leben gar keine Rolle spielt, dann sagt die Bibel, das ist Sünde. Und weil ich mir von Gott nichts sagen lasse, sammle ich natürlich auch eine ganze Menge Müll noch in meinem Leben an. Das ist das, was mein Gewissen belastet. Das, woran du dich erinnerst und denkst, wenn ich nochmal in dieser Situation wäre, dann würde ich es anders machen. Das ist in der Regel, wozu Gott Sünde sagt. Nicht immer, aber in der Regel. Und Gott ist über Sünde zornig. Ihr als Kinder und Schüler, stellt euch mal vor, deine Eltern oder deine Chefs könnten in Echtzeit mitlesen, was du in deinen Messengern schreibst. Wäre das ein guter Gedanke? Oder deine Eltern und deine Chefs haben so eine Drohne und die kreist immer über dir, egal wo du hingehst. Und die Filmkamera ist aktiv. Das heißt, deine Eltern können immer genau sehen, was du machst. Ist das ein guter Gedanke? Gott weiß alles in meinem Leben. Und ich glaube, das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Er sieht jeden Download, den ich nicht runterziehen sollte, jeden Hassgedanken, er sieht jeden Neidgedanken. All das trennt mich von Gott. Und ich habe hier diesen Blitz euch vor Augen geführt. Aber Jesus ist nicht dieser Blitz. Es ist Gottes Zorn. Und Jesus wird für mich der Blitzableiter Gottes. Er ist von dem Zorn Gottes getroffen worden. Und wenn ein Blitz abgeleitet wird, dann bedeutet es, er trifft mich nicht. Wir sind dabei, seht, wie freundlich der Herr ist. Seht, dass Gott es gut mit mir meint. Das heißt, Jesus hat meine Schuld getragen. Er hat meine Schuld auf sich genommen, aber er ist nicht im Tod, nicht in der Trennung von Gott geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden, er lebt und er bietet mir heute seine Vergebung an. Ich muss nur im Gebet zu Jesus kommen, muss ihm sagen, Herr Jesus, ich bringe dir die Schuld meines Lebens und ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Das ist das, was ich tun muss, um vor diesem Zorn Gottes gerettet zu werden. Und Gott gibt mir diese Möglichkeit, so wie die Elberfelder Bibel es übersetzt hat, der birgt sich bei ihm, dass ich mich also bei Gott auch wirklich bergen kann. Die Bibel vergleicht Jesus mal mit dem Brot. Wir haben hier vorne ein richtig, richtig großes Brot und die Bibel sagt, Gott hat dieses Brot vom Himmel geschickt, Jesus, damit es uns Leben gibt. Also damit es uns nicht nur, wenn du dieses Brot isst, dann hast du Energie für den nächsten Tag. Wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, dann hast du das Leben mit Gott für die Ewigkeit. Und das ist, wohin Gott mit mir unterwegs ist. Also ich kann mich darauf verlassen, es wird einen Tag geben, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, da werde ich ihn sehen. Da werde ich ihm gegenüberstehen, entweder wenn ich hier sterbe oder wenn Jesus für alle sichtbar wiederkommt. Also Gott ist freundlich. Das haben wir gesehen, das kann ich schmecken auf der einen Seite. Da war ich jetzt relativ lange, wenn Gott mich mit Lebensmitteln versorgt. Und das kann ich natürlich sehen, wenn Jesus für mich am Kreuz hängt und ich merke, den brauche ich so dringend, wie ich das tägliche Brot brauche. Aber es geht in diesem Bibelvers nicht nur darum, zu schmecken und zu sehen, sondern die nächste Folie zeigt das. Vergegenwärtige dir mal dieses Bild, da stehst du. Also ich habe schon auf so hohen Geländern gestanden oder hohen Gebäuden, da war eine Mauer dazwischen und ein Geländer, aber ich spüre, wie es in meinem Magen so ein ganz bestimmtes Gefühl gibt, wenn ich da runter schaue. Und wenn du dann da oben stehst und das Haus würde brennen und da unten steht die Feuerwehr mit dem Sprungtuch. Es braucht Vertrauen, oder? Zu springen. Vielleicht muss das Feuer heiß genug sein. Ich hätte mit euch so eine Übung hier gemacht. Ich habe leider jetzt die Zeit nicht mehr dafür. Das macht man in der Jungschar. Ist auch nicht so leicht. Da steht dann jemand auf einem Tisch und er lässt sich nach hinten fallen und andere fangen ihn auf. Das ist nicht so einfach, wenn du das machst und dich fallen lässt. Und so ist es auch hier. Zu springen braucht Vertrauen. Und es braucht auch Mut, dass ich da runterspringe. Aber unser Vers sagt, Gott ist freundlich. Und ich darf schmecken und sehen, dass er freundlich ist. Nicht nur, dass ich es in meinem Kopf habe, sondern dass es etwas macht mit meinem Leben. Dass ich nämlich dahingehend ihm vertraue. Und wenn jemand mir immer wieder Gutes tut und ich begreife, der ist wirklich gut, dann kostet es immer noch Mut zu springen, aber es fällt mir vielleicht etwas leichter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fällt es manchmal schwer, Gott zu vertrauen in einer bestimmten Situation. Und man versucht dann immer selbst irgendwie was zu machen, seine Hände dazwischen zu halten. Das ist wie, ich kenne das noch aus der Zeit mit den Patienten, wo man dann sagt, jetzt lassen Sie Ihre Hände doch mal bei sich. Wir machen das schon. Aber als jemand, der betroffen ist, der versucht irgendwie Gott immer wieder ins Handwerk zu fuschen. Wäre das nicht eine Möglichkeit, von diesem Erntedankfest das mitzunehmen, zu beten, zu sagen, Herr, ich sehe keine Lösung für das Problem, das gerade in meinem Leben da ist. Aber ich bin gespannt, wie du das lösen wirst. Ich lasse es jetzt wirklich mal bei dir. Und wenn du das so liest, dann ist für mich die Frage, was traue ich Gott zu? Ist Gott für mich wirklich groß? In welchem Bereich meines Lebens fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen? Schreib dir das mal auf. Also das hat schon Wahrheit, wer schreibt, der bleibt. Ja, also dass du dir Dinge mal vergegenwärtigst, da fällt es mir schwer. Und was wäre der nächste Schritt, den du gehen könntest, um zu springen, um zu sagen, ich glaube dir, dass dieses Tuch mich schlussendlich auffängt. Schreib dir diesen Schritt auf. Das könnte ich tun, ganz konkret. Und dann kommt ein Zwischenschritt, dann kommt noch nicht, dann mach's. Sondern dann bitte Gott um Kraft, dass er dir Mut gibt, es zu tun und ihn durch dein Vertrauen zu ehren. Und weißt du, was noch gut ist? Du erzählst jemandem anderen in der Gemeinde davon, das ist mein konkreter Vertrauensschritt. Dass der Max oder die Minna dich dann fragen kann, und was ist aus deinem konkreten Vertrauensschritt geworden? Es ist manchmal gut, sich selber auch so ein bisschen unter Druck zu setzen. Und diese Vertrauens-Challenge, wie ihr sagen würdet, einfach mal zu wagen. Und ich wünsche dir, dass du dann wirklich auch begeistert davon berichten kannst, was hier steht. Ich habe geschmeckt und ich habe gesehen, der Herr ist freundlich. Und das motiviert mich, für den nächsten Bereich auch ihm zu vertrauen. Ich motiviere dich, hier vorne liegen noch einige dieser, wie habe ich sie gekauft, Tassenuntersetzer oder Flaschenuntersetzer, damit man das Wort Bierdeckel nicht sagt. Aber da steht dann drauf, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Also ich glaube, da sind eine ganze Menge da, nehmt euch was mit, dann könnt ihr immer wieder, wenn ihr irgendwas da drauf stellt, wenn ihr es zu Hause habt, euch daran erinnern, ja. Aber eine Sache fehlt noch auf diesem Deckel. Es soll dazu führen, dass ich Gott von ganzem Herzen vertraue. Amen.